SR Info. Bilanz am Abend.
Auf Entsetzen folgt Reaktion. Deutschland schließt Konsulate nach Hinrichtung von Jamshid Jamat. Nach den Unwettern in Spanien steigt die Zahl der Toten. Und EU-Kommission geht gegen chinesischen Billiganbieter Temu vor. Das sind unsere Themen in der Bilanz am Abend. Heute mit Diana Kühner-Mert. Hallo.
SR Info.
Wie reagiert ein demokratischer Rechtsstaat, wenn einer ihrer Staatsbürger in einem anderen Land hingerichtet wird? Die Frage stellt sich seit Montag in Deutschland ganz akut. Dann nämlich wurde bekannt, Iran hat den Deutsch-Iraner Jamshid Jamat wegen angeblicher Mitwirkung an einem Terroranschlag hingerichtet oder, wie Außenministerin Annalena Baerbock sagt, kaltblütig ermordet. Nun hat Deutschland reagiert. Außenministerin Baerbock hat am Nachmittag in New York angekündigt, dass alle drei iranischen Generalkonsulate in Deutschland, nämlich in München, Frankfurt am Main und Hamburg, geschlossen werden. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Christina Nagel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Frau Nagel, wie lässt sich diese Schließung der Generalkonsulate denn bewerten? Was folgt jetzt daraus?
Also das ist schon ein Schritt, der über das hinausgeht, was einige hier erwartet haben. Das muss man ganz klar sagen. Das klingt erstmal ja relativ banal, wenn man drei Generalkonsulate schließt. Aber es ist in diesem diplomatischen Instrumentenkasten schon ein sehr einschneidender Schritt und ein Schritt, den man sehr selten geht. Das heißt im Prinzip, dass jetzt mindestens 32 Angehörige, die in diesen Konsulaten arbeiten, die dahin entsandt worden sind, mit dem Generalkonsulat, das geschlossen wird, eben auch ihre Aufenthaltsgenehmigung verlieren, dass sie also ausreisen müssen, wobei das keine Ausweisung ist. Und das heißt natürlich, dass alle die, die irgendwas in irgendeinem Generalkonsulat zu beschicken haben, sei es Papiere zu holen, dass das alles wegfällt. Die haben aber immer noch eine Möglichkeit, etwas zu tun, nämlich sie können noch nach Berlin kommen, denn die Botschaft bleibt noch offen.
Das heißt, trifft diese Maßnahme denn dann tatsächlich das iranische Regime? Oder nicht eher die Iraner, die hier in Deutschland leben und nun Probleme haben, etwa ihre Passangelegenheiten zu erledigen?
Das iranische Regime trifft es durchaus auch mit. Zum einen, weil ihnen klar war, wenn sie tatsächlich eine Hinrichtung vornehmen, dass das Konsequenzen haben wird, und zwar auch auf diplomatischer Ebene. Das war ihnen schon auch klar. Trotzdem haben sie es gemacht. Es heißt immer, dass diese Generalkonsulate natürlich auch benutzt werden, um Informationen zu sammeln über Deutsche in Deutschland, aber eben auch über die Exil-Community. Das heißt insofern, wenn da Generalkonsulate zugemacht werden, wenn die Leute ausreisen müssen, dann fehlen da auch bestimmte Menschen, die durchaus auch dafür sorgen können, dass Informationen in Teheran ankommen. Aber es trifft natürlich auch tatsächlich immer die Leute, die irgendwas da zu erledigen haben in den Konsulaten. Aber wie gesagt, deshalb ist es der deutschen Seite eben auch wichtig, dass man sagt, es gibt ja noch eine Möglichkeit, es müssen jetzt alle weitere Wege in Kauf nehmen. Ja, das ist so, aber irgendetwas muss man ja tun und das kann man im Alleingang entscheiden und das soll einfach nochmal demonstrieren der iranischen Seite, dass diese Beziehungen jetzt an einem absoluten Tiefpunkt angekommen ist und dass es auch nur noch wenige Gesprächskanäle gibt, die offen sind.
Jetzt werden die Generalkonsulate geschlossen, die iranische Botschaft in Berlin bleibt aber geöffnet, genauso wie die deutsche Botschaft in Teheran. Warum?
Das Erste habe ich ja gerade schon versucht, so ein bisschen einzuordnen, warum das wichtig ist, dass man weiterhin eben bestimmte Gesprächskanäle hat, dass man weiter auch Visumsangelegenheit klären kann. Und das gilt umgekehrt natürlich auch. Die deutsche Botschaft in Teheran ist natürlich insofern wichtig, als dass man sagt, auch wir wollen natürlich wissen, was im Iran passiert. Wir wollen vor allen Dingen der Zivilgesellschaft eine Möglichkeit geben, einen Ankerpunkt zu haben und einen Ansprechpartner zu haben, die eben nicht mit dem Mullah-Regime übereinstimmt. Dass es da einfach noch Möglichkeiten gibt, Visa zu beantragen, dass es eine Ansprechstelle gibt, dass es eine Kontaktmöglichkeit gibt. Das ist der deutschen Seite sehr wichtig, weil man eben sagt, das braucht man einfach, um noch weiter Beziehungen miteinander pflegen zu können und vor allen Dingen den Kontakt zur Opposition im Land eben auch aufrechtzuerhalten.
Ist denn zu erwarten, dass Iran seinerseits jetzt reagiert und wie könnte so eine Reaktion aussehen?
Darüber redet man heute natürlich nur sehr ungern, aber eigentlich ist es, sage ich jetzt mal, Usus, wenn ein Generalkonsulat auf der einen Ebene zugemacht wird, dass die andere Ebene auf mit gleicher Münze zurückzahlt. Also wenn jetzt hier 32 Diplomaten ausreisen müssen, dann kann man fast davon ausgehen, dass eine ähnliche Zahl vermutlich die Botschaft in Teheran verlassen muss. Aber wie viele es tatsächlich sind, das wird im Hintergrund jetzt noch diskutiert. Da wird man gucken und da versucht die deutsche Seite natürlich auch, das so zu regeln, dass man immer noch genügend Personal hat, um eben eine deutsche Botschaft in einem anderen Land dann trotzdem am Laufen zu halten. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Das Gespräch mit Christina Nagel zur Entscheidung der Bundesregierung, 3 iranische Generalkonsulate in Deutschland zu schließen, das haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um eine Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz bemüht sich die USA. Ihr Gesandter ist dazu in Israel und führt Gespräche mit der Regierung. Es geht vor allem um Sicherheitsfragen zwischen Israel und dem Libanon und um die Rückführung israelischer Geiseln der Hamas. Doch bislang ist kein Ende der Gewalt zu erkennen. Bei Angriffen in der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon gab es erneut Tote und Verletzte. Julio Segador berichtet.
Ungeachtet der Bemühungen, eine Feuerpause zwischen Israel und der Hisbollah auszuhandeln, sind am Nachmittag in der israelischen Stadt Metula, unmittelbar an der Grenze zum Libanon gelegen, 5 Personen getötet worden. Die Stadt war von der Hisbollah mit Raketen angegriffen worden. Der Raketenbeschuss ereignete sich in einem landwirtschaftlichen Gebiet in der Nähe der Stadt. 4 der Opfer sind ausländische Arbeiter aus Thailand. Eines der Opfer ist israelischer Staatsbürger. Ein Mitglied des Notfallteams von Metula erklärte, die Armee habe den Arbeitern erlaubt, das Gebiet zu betreten, obwohl es sich um ein militärisches Sperrgebiet gehandelt habe. Im Gegenzug wurden libanesischen Medien zufolge bei israelischen Luftangriffen im Osten und Süden des Libanon 8 Menschen getötet. Das israelische Militär bestätigte die Angriffe nicht. Allerdings wurden Bewohner weiterer Gebiete im Süden des Libanon aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen zu verlassen. Trotz der Gewaltspirale werden heute der US-Gesandte für den Nahen Osten Hochstein und der Berater des US-Präsidenten McGurk in Israel erwartet, um auszuloten, ob es zeitnah ein Abkommen für ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah geben könnte. Der israelische Generalstab hatte Premier Netanyahu empfohlen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt sei, eine diplomatische Lösung auszuarbeiten.
Verwüstungen, soweit das Auge reicht. Die Häuser und Habseligkeiten tausender Spanier wurden fortgespült, ganze Dörfer sind weg und die Zahl der Toten steigt und steigt. Inzwischen beklagt Spanien nach den verheerenden Unwettern im Osten und Süden des Landes schon über 150 Todesopfer. Die Suche nach Vermissten ist oberste Priorität der Helfer. Mehr als 1000 Soldaten sind im Einsatz. Ein Unwetter mit extremen Regenfällen hatte in der Nacht zum Mittwoch schwere Überschwemmungen in den spanischen Regionen Valencia, Kastilien, La Mancha und Andalusien ausgelöst. Und es gibt neue Warnungen. Einzelheiten von Hans-Günther Kellner.
Es wird wieder kompliziert, warnt das spanische Radio heute. Im Süden von Andalusien habe es die ganze Nacht schon geregnet und neue Gewitter werden sich von dort über die nördlicher gelegenen Regionen ausweiten. Und für den Norden der Hafenstadt Valencia in Castellón hat der Wetterdienst sogar wieder Alarmstufe Rot ausgelöst. Erst am Freitagnachmittag soll es dort wieder besser werden. Die Regionalregierung Valencias hat entsprechend wieder einen Alarm auf die Handys geschickt. Die Menschen in Castellón sollten zu Hause bleiben und höhere Stockwerke aufsuchen, bis die Behörden Entwarnung geben. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte heute bei seinem Besuch in der Region: Das Wichtigste ist, dass den Menschen klar ist, dass das Unwetter nicht vorbei ist. Der Wetterdienst hat entsprechende Warnungen ausgesprochen. Ich appelliere daran, dem Folge zu leisten. Wir stehen vor einem Feiertag. Bleiben wir bitte dort, wo die Behörden es empfehlen, zu Hause. Wir retten damit Leben. Zudem kündigen die spanischen Behörden erste finanzielle Hilfen an. Spaniens Regierung hat entsprechende Zusagen gemacht, später rechnet sie auch mit Unterstützung der Europäischen Union. Der Wiederaufbau wird teuer. Medienberichten zufolge soll das Unwetter Schäden in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro angerichtet haben. Dies hatte der Wiederaufbau im Baskenland 1983 nach einer Überschwemmungskatastrophe gekostet. Bei vergangenen Naturkatastrophen kamen die staatlichen Hilfen immer erst sehr spät. Carlos Mazón, der Chef der Regionalregierung Valencias, verspricht deshalb: Wir werden 250.000 Euro bereitstellen. Dieser Betrag kann nach Berechnung der Schäden erhöht werden und diese Hilfen sind kompatibel mit den Hilfen des Zentralstaats und anderer Verwaltungen. Das sind direkte und unbürokratische Soforthilfen, damit die Menschen ihr Leben wieder aufnehmen können, zum Kauf von Möbeln oder um die Häuser und Wohnungen instand zu setzen. 6.000 Euro mindestens soll jede und jeder Betroffene als Soforthilfe bekommen. Viele, die die Katastrophe überlebt haben, konnten ja nicht einmal die Kleidung retten, die sie in dieser Nacht getragen haben. Unterdessen kommt erste Kritik am Katastrophenmanagement auf. Die Bevölkerung sei zu spät gewarnt worden, beschweren sich die Menschen in den sozialen Netzwerken. Für den Wetterdienst ist die Zentralregierung des Sozialisten Pedro Sánchez zuständig, für die Warnhinweise an die Bevölkerung jedoch die Regionalregierung des konservativen Carlos Mazón. Mazón hält dies für den falschen Augenblick für Schuldzuweisungen. Ich möchte nicht die schlechte Politik, die schmutzige Politik machen. Das ist wirklich nicht angemessen jetzt. Meine Prinzipien verbieten mir das einfach. Die Professionalität der Warnsysteme ist nun wirklich belegt, besonders auch in diesem Moment. Damit wird die Debatte jedoch kaum aus der Welt sein. Spanischen Medienberichten zufolge hatte der staatliche Wetterdienst bereits am Dienstagmorgen um 8 Uhr die Alarmstufe Rot für die betroffene Region ausgelöst. Doch die Regionalregierung verschickte die Warnhinweise auf die Handys erst 12 Stunden später.
5 Tage noch. Dann entscheidet sich, wer die USA in den kommenden 4 Jahren regieren wird. Kamala Harris oder noch einmal der Republikaner Donald Trump. Der Ausgang dieser Wahl, in deren Vorfeld ein erbitterter Wahlkampf geführt wird, ist nicht nur für die US-Amerikaner selbst entscheidend, sondern von weltweiter Bedeutung, auch mit Blick auf die Kriege in der Ukraine und in Nahost. Tatsächlich unterscheiden sich die außenpolitischen Positionen beider Bewerber. Aber welche Rolle spielt das überhaupt im Wahlkampf? Dazu der Beitrag von Ralf Borchert.
Spielt Außenpolitik eine Rolle in diesem Wahlkampf? Christopher Preble forscht am Stimson Center, einer Denkfabrik in Washington.
Foreign policy is a topic in presidential elections, but it usually is relatively low.
Außenpolitik ist ein Thema bei Präsidentschaftswahlen, steht aber normalerweise ziemlich weit unten auf der Prioritätenliste. Diesmal steht das Thema ein bisschen weiter oben als bei manch anderen Wahlen der letzten Zeit. Das liegt vor allem an 2 Themen: den Milliardenhilfen der USA für die Ukraine und der Waffenhilfe für Israel im Gazakrieg. Fragt man junge Leute auf der Straße zu Amerikas Rolle in der Welt, stechen 2 Antworten heraus. Wir können immer helfen, in einem gewissen Maß, sagt Danny, 26, mit Blick auf die Ukraine. Aber die ganze Welt schaut immer auf uns, auf Amerika. Helfen? Okay. Aber wir müssen uns auch um uns selbst kümmern, um uns zuerst. Grace, 25, betont mit Blick auf das Thema Gaza-Krieg: Die Lage der Palästinenser macht viele richtig wütend auf die Regierung, gerade Studierende. Viele haben das Gefühl, es wird zu einseitig Israel unterstützt. Kamala Harris hat im Wahlkampf versucht, etwas stärker als Präsident Joe Biden die Belange der Palästinenser zu betonen. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen, aber es kommt darauf an, wie, so Harris im CBS-Interview. Es sind viel zu viele Palästinenser ums Leben gekommen. Dieser Krieg muss beendet werden. Der Ukraine hat Harris weitere Unterstützung versprochen. Außenpolitik-Experte Preble betont allerdings, die US-Hilfe könnte auch zu Ende gehen, falls Harris die Wahl gewinnt.
There is considerable opposition within the US Congress.
Im Kongress gibt es schon jetzt erhebliche Widerstände gegen weitere Milliardenhilfen, sagt er. Die Wahrscheinlichkeit, dass Trumps Republikaner in zumindest einer der beiden Kongresskammern in Zukunft die Mehrheit halten und weitere Hilfe ablehnen, sei groß. Donald Trump hat im Wahlkampf immer wieder klargemacht, er will die Ukraine-Hilfe beenden und Verhandlungen mit Russland erzwingen. Wir stecken in diesem Krieg fest. Wir müssen da raus, so Trump bei einer Wahlkampfrede im Bundesstaat Georgia. Auch bei anderen Themen gilt, Donald Trump wäre als Präsident für die Europäer der deutlich unangenehmere Partner. Doch selbst mit Harris wäre keinesfalls nur Harmonie zu erwarten. Beispiel NATO. Trump könnte erneut mit Austritt drohen, die Europäer erheblich unter Druck setzen, noch mehr für Verteidigung auszugeben. Doch auch mit Harris wäre diese Forderung, wenn auch in milderer Form, nicht vom Tisch. Beispiel Handelspolitik. Trump droht mit zusätzlichen Zöllen, die etwa die deutsche Autoindustrie treffen würden. Doch auch Harris betont amerikanische Arbeitsplätze zuerst.
Gleich richten wir den Blick darauf, warum die EU-Kommission gegen die chinesische Billigplattform Temu vorgeht. Zunächst aber die Nachrichten mit Roswitha Böhm.
In der Europäischen Union ist der CO2-Ausstoß weiter zurückgegangen. Die EU-Kommission teilte mit, dass im vergangenen Jahr gut 8% weniger Treibhausgase freigesetzt wurden als im Jahr zuvor. Als ein Grund wurde ein deutlicher Zuwachs bei den erneuerbaren Energien genannt. In Europa wird immer mehr Strom durch Sonne oder Wind erzeugt. Den höchsten Anteil haben Länder im Norden wie Schweden, Finnland und Estland. Deutschland liegt mit einem Anteil von rund 56% knapp dahinter. Die Handwerkskammer des Saarlandes fordert von der Landesregierung wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Hauptgeschäftsführer Schmidt begrüßte die jüngsten Äußerungen der Landespolitik zur Stärkung von Mittelstand und Handwerk. Nun müssten aber konkrete Maßnahmen folgen, um vor Ort für spürbare Entlastung zu sorgen. Dazu gehören laut Schmidt unter anderem eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur, aber auch Gewerbeflächen, die den Bedürfnissen des Handwerks gerecht werden. Wichtig sei auch eine gute Verkehrsanbindung. Der Hauptgeschäftsführer betonte, das saarländische Handwerk sei derzeit noch stabil. Allerdings trübten sich die Aussichten für die kommenden Monate. Das gesamte Saarland ist ab sofort Wolfspräventionsgebiet. Das bedeutet, dass Nutztierhalter vor allem von Schafen und Ziegen nun Fördergelder beantragen können. Ihre Herden sollen mit speziellen Zäunen und anderen Maßnahmen vor möglichen Wolfsübergriffen geschützt werden. Nach Angaben des Umweltministeriums sind zu den bereits bekannten Wolfssichtungen in Heusweiler-Eiweiler und bei Ormesheim in den letzten Tagen weitere Nachweise hinzugekommen. So hat bei Weißkirchen ein Wolf ein Hirschkalb erlegt. Das wurde laut Ministerium per DNA-Analyse nachgewiesen. Dort hat auch eine Wildkamera Aufnahmen gemacht, die vermutlich einen Wolf zeigen. Das Umweltministerium bittet darum, weitere Wolfssichtungen mitzuteilen.
SR Info.
Der Ausgang der Parlamentswahl in Georgien ist umstritten. Gestern hatte die Wahlbehörde eine teilweise Neuauszählung der Stimmen angeordnet. Ergebnis? Keine wesentliche Änderung des Wahlergebnisses. Die Regierungspartei ist und bleibt Siegerin der Abstimmung. Damit scheint der Weg weg von der EU vorgezeichnet, wie Björn Blaschke berichtet.
Damit bleibt die amtierende Regierungspartei Georgischer Traum mit fast 54% Siegerin der Parlamentswahl vergangenen Samstag. Internationale Beobachtungsdelegationen hatten Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Opposition wirft dem Regierungslager vor, ihr den Wahlsieg gestohlen und massiv manipuliert zu haben. Speerspitze dabei die Präsidentin des Landes. Salome Zurabishvili ist für ihren strikten EU-Kurs bekannt. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte sie für heute vorgeladen. Zurabishvili sollte Beweise für ihre Anschuldigungen vorlegen. Aber schon am Abend erklärte sie, der Vorladung nicht nachkommen zu wollen. Der Staatsanwalt sollte seine eigenen Ermittlungen durchführen. Dafür ist die Staatsanwaltschaft da. Es ist nicht die Aufgabe der Präsidentin, Beweise vorzulegen, die in der Gesellschaft vorliegen. Die Nichtregierungsorganisationen, die Beobachter und die normalen Bürger haben eine große Menge an Beweisen vorgelegt. Damit dürfte Zurabishvili auf die zahlreichen Videos, Fotos und Aussagen anspielen, die die Wählerschaft nach der Parlamentswahl in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hat. Aufnahmen, die Unregelmäßigkeiten dokumentieren, etwa Einschüchterungsversuche gegen Wahlbeobachterinnen und Beobachter, Prügeleien, zerrissene Beschwerden gegen Unregelmäßigkeiten. Die bestätigte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Deren Delegierte sprachen jedoch nicht von Wahlmanipulation im großen Stil. Offiziell möchte Georgien der EU beitreten, aber die sieht eine Mitgliedschaft Georgiens nach der Parlamentswahl in weite Ferne gerückt. Das erklärte der EU-Botschafter in Georgien, Pavel Herzschinski. Wegen des Vorgehens der georgischen Regierung haben die EU-Staats- und Regierungschefs den Beitrittsprozess Georgiens gestoppt. Er bleibt auf Eis, solange sich Georgien weiterhin von der Europäischen Union, unseren Werten und unseren Prinzipien entfernt. In diesem Zusammenhang sprach der EU-Botschafter in Georgien ausdrücklich die Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl an. Die Parlamentswahl in Georgien war von schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten geprägt. Unregelmäßigkeiten, die nicht mit den Standards vereinbar sind, die von einem Beitrittskandidaten zur Europäischen Union erwartet werden. Von internationalen Beobachtern gemeldete Verstöße müssen rasch, transparent und unabhängig untersucht werden. Diese Untersuchungen betrachtet die Wahlkommission nun als abgeschlossen. Allerdings behaupten Oppositionelle, die georgische Wahlkommission wie auch die Generalstaatsanwaltschaft des Landes seien von der Regierungspartei ins Amt gebracht worden, also nicht unabhängig.
Bei der Weltnaturkonferenz im kolumbianischen Cali ist das sogenannte High-Level-Segment beendet, also die Runde der Staatschefs, Minister und anderer hochrangiger Ländervertreter. 152 Redebeiträge standen auf dem Programm. Auch der grünen deutschen Umweltministerin Steffi Lemke waren 3 Minuten Redezeit zuerkannt worden, wie all ihren Kolleginnen und Kollegen. Welche Schwerpunkte sie setzte, das berichtet vom Tagungsgelände Stefan Hübner.
President, Excellencies, Colleagues.
Auftritt Steffi Lemke im hochrangigen Segment der Weltnaturkonferenz COP16 in Cali. In ihm berichten Staatsoberhäupter, Minister und andere wichtige Regierungsvertreter über ihre Ansichten in Sachen Naturschutz und über die diesbezüglichen Fortschritte ihrer Länder. So auch die deutsche Umweltministerin. Ihr sind bei der COP 4 Themen besonders wichtig. Das erste:
Ich halte es für essentiell, dass wir begreifen, dass die Klimakrise und die Krise der Natur nur gemeinsam gelöst werden können. Und es fatal wäre, wenn man das eine gegen das andere ausspielt oder gewichtet.
Das müsse von allen Entscheidern endlich begriffen werden. Biodiversitäts- und Klimaschutz als 2 Seiten einer Medaille zu begreifen, das ist auch der Wunsch der kolumbianischen Umweltministerin und COP-Präsidentin Susana Muhammad. Und die Zeichen stehen gut, dass sich die Weltgemeinschaft darauf auch einigt.
Das zweite ist, dass wir die Rolle von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften stärker in den Fokus nehmen sollten. Diese leisten eine so unglaublich wichtige Arbeit für die ganze Weltgemeinschaft, indem sie noch unberührte Gebiete schützen.
Wobei ein wünschenswertes Ergebnis der COP16 wäre, die lokalen Gemeinschaften und Indigenen erhalten ein festes Gremium. Über dieses können sie künftig bei Entscheidungen im Rahmen des Weltnaturvertrags mitreden.
Der dritte Punkt ist, dass wir einen Überprüfungsmechanismus brauchen, damit wir wissen, wo wir stehen. Da kommt auch die Wissenschaft ins Spiel. Es werden ja ständig noch neue Arten entdeckt. Das führt dazu, dass wir teilweise auch gar nicht wissen, was wir vernichten, weil wir diese Arten überhaupt nicht kennen.
Eine wichtige Basis für praktisch nachweisbare Erfolge im Sinne des Weltnaturvertrags, das sind die nationalen Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne. Hier hat Steffi Lemke den Entwurf der deutschen Strategie im Kali-Koffer. Sie wurde parallel zur COP in die Ressortabstimmungen zwischen den Ministerien der Bundesregierung gegeben. Das erscheint unkonventionell, kann aber ein geschickter Schachzug sein. Denn wie peinlich wäre es, jetzt noch Grundlagendiskussionen zu dieser Strategie zu führen, sie möglicherweise komplett zur Diskussion zu stellen, wo sie die Weltgemeinschaft doch schon kennt.
Und das vierte ist natürlich die Finanzierung. Das heißt, bringen alle Staaten genug Geld auf in Zeiten von Inflation, von Krieg, von geopolitischen Spannungen.
Das ist aktuell der Tagesordnungspunkt, von dem das Gelingen der ganzen COP abhängt. Hier zu einer der geforderten einstimmigen Entscheidungen zu kommen, das ist langwierig. Deutschland geht hier als größter öffentlicher Geber mit gutem Beispiel voran. Seinen Betrag für den internationalen Biodiversitätserhalt hat es im Jahr 2023 auf über 1,3 Milliarden Euro gesteigert. Und noch in diesem Jahr werden weitere 50 Millionen Euro bereitgestellt, um die Umsetzung des Weltnaturvertrags weiter voranzutreiben.
Die EU-Kommission nimmt die chinesische Billigplattform Temu wegen möglicher Regelverstöße ins Visier. Der Verdacht, es werde nicht genug getan, um die Verbreitung illegaler Produkte wirklich zu verhindern. Unseriöse Händler tauchten mit verschiedenen Identitäten immer wieder auf. Im Rahmen der Untersuchung werde auch die möglicherweise süchtig machende Gestaltung von Temus Plattform geprüft, einschließlich spielähnlicher Belohnungsprogramme. Außerdem wirft die Kommission einen Blick auf Kaufempfehlungen für Nutzer. Paul Vorreiter.
Mit steigenden Nutzerzahlen nehmen auch die Anforderungen an die Online-Plattformen zu, geeignete Vorsichtsmaßnahmen gegen Produktfälschungen vorzunehmen. Das betrifft auch Temu, den chinesischen Billig-Online-Marktplatz, der aktuell mehr als 92 Millionen aktive Nutzer in der Europäischen Union hat. Das Unternehmen hatte bis Ende September Zeit, einen ersten Risikobericht vorzulegen. Es folgte ein Schriftwechsel mit der Kommission, doch die Antworten waren offenbar nicht zufriedenstellend. Stattdessen hat die Brüsseler Behörde einen Verdacht.
We suspect online marketplace Temu to be in breach of the Digital Services Act. This is why today the Commission has decided to open formal proceedings and an investigation against Temu.
Mehrere Vorgaben des Digital Services Act könnte Temu nicht einhalten, so der Verdacht, schildert ein Kommissionssprecher. Auch Verbraucherschutzverbände hätten sich dazu an die Kommission gewandt. Es geht vor allem um den Umgang mit illegalen Produkten. Unseriöse Händler würden mit ihren Waren immer wieder auf der Plattform auftauchen, obwohl sie gesperrt wurden. Die Produktpalette, um die es geht, ist weitreichend.
Several products have been flagged to us. Indeed, pharma products, chemicals.
Mehrere Produkte wurden uns gemeldet, Arzneien, Chemikalien, Spielzeuge. Wichtig zu verstehen ist, wir blicken nicht vereinzelt auf die Produkte, sondern wir prüfen die Maßnahmen, die Temu ergriffen hat, um zu vermeiden, dass illegale Produkte über die Plattform verbreitet werden.
Die Maßnahmen, die Temu dagegen ergreift, könnten also bislang nicht zielsicher genug sein. Auch untersucht die Kommission die potenziell süchtig machende Gestaltung des Dienstes, konkret wie Belohnungsprogramme eingesetzt werden. Der chinesische Online-Marktplatz muss nun auf die Vorwürfe reagieren. Temu teilte bereits mit, es wolle vollumfänglich mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten. Es folgen nun weitere Befragungen, auch sammelt die Kommission weiter Beweise. Sollte sich der Verdacht erhärten und Temu keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen, könnten Strafen drohen. Im extremen Fall könnten bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden. Verbraucherschützer begrüßen den Schritt der Kommission. Auch der Handelsverband Deutschland äußerte sich positiv über das Verfahren. Diesen Monat hatte auch das EU-Parlament eine härtere Gangart gegenüber Plattformen wie Temu und Shein gefordert.
Wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher diesen Teddy bestellen, besteht die 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er den europäischen Vorgaben an Produktsicherheit nicht entspricht.
So die Grünen-Europaabgeordnete Anna Cavazzini. Auch der deutsche TÜV registrierte viele Produkte, die nicht den geltenden Anforderungen an die Produktsicherheit entsprechen. Gemeint sind damit zum Beispiel Spielzeuge mit scharfen Kanten oder elektronische Geräte mit falschen Prüfzeichen.
Die Pflege ist ein drängendes Thema, auch hier im Saarland. Während in den kommenden Jahren immer mehr Menschen pflegebedürftig werden, ist die Zahl der Pflegeanwärterinnen und Anwärter seit Jahren rückläufig. In Merzig-Hilbringen hat heute eine neue Pflegeschule eröffnet, die explizit Menschen aus dem Ausland anwirbt. Was sich die Pflegebranche davon verspricht und wie es den neuen Pflegeschülern hier geht, dazu der Beitrag von Max Zettler.
Es ist ein bisschen schwer. Ich bin hier zum ersten Mal in Deutschland. Also ich vermisse meine Familie, meinen Vater, meine Mutter und meine Geschwister.
Huda Chatmen ist vor etwa einem Monat aus Tunesien nach Deutschland gekommen. Im Merziger Stadtteil Hilbringen wird sie in den nächsten 3,5 Jahren zur Pflegerin ausgebildet. Auch ihre Mitschülerin Shruti Sharma vermisst ihre Familie. Gerade am heutigen Tag.
Es ist schwer, weil heute haben wir die große Fest in Indien, Diwali. Und hier mag ich es nicht, aber in Indien so viel.
Chatmen und Sharma sind nur zwei von insgesamt 26 jungen Pflegeanwärterinnen und Pflegeanwärtern aus der ganzen Welt. Auch Menschen aus Vietnam, Syrien und dem Kosovo sind Teil des Jahrgangs. Zur Vorbereitung haben alle in ihrem Heimatland schon Deutsch gelernt. Und das setzt sich hier auch weiter fort. Damit alle die Sprache meistern können, ist die Ausbildung hier ein halbes Jahr länger als sonst. Träger der neuen Pflegeschule ist die Christliche Erwachsenenbildung, kurz CEB. Deren erster Vorsitzender Andreas Nikolaus Heinrich erklärt, dass vergangene Projekte, ausländische Pflegefachkräfte anzuwerben, vor allem Probleme mit der Integration hatten. Eben weil die jungen Menschen so weit weg von zu Hause sind. Hier setzt die neue Pflegeschule explizit an.
Dass das auch Probleme mit sich bringt, Heimweh, Liebeskummer und alles, was so dazugehört bei jungen Menschen. Es geht aber auch darum, sie auf die Kultur hier vorzubereiten.
Gerade hier merken die beiden Pflegeschülerinnen schon jede Menge Unterschiede zu ihrer eigenen Landeskultur.
In Deutschland hier gibt es viele Feste und Karneval, ja, mit Musik, Kostüm und viel mehr, wie zum Beispiel Oktoberfest. Aber in Tunesien haben wir ja nicht diese.
Und in Indien essen wir so viele Chili. Hier nicht. Hier, sie essen Süßigkeiten wie Gurken oder alles. Aber wir mag immer Chili.
Die Bemühungen der CEB-Akademie unterstützt auch die Landesregierung. Laut Gesundheitsminister Magnus Jung ist es wichtig, dass die Menschen nicht nur arbeiten im Saarland.
Uns muss eines klar sein, wir stehen hier auch im Wettbewerb mit anderen Regionen in Deutschland und in Europa. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sie auch hier integrieren, dass sie ein neues Zuhause bei uns im Saarland bekommen.
Huda Schatmen und Shruti Sharma drücken momentan noch die Schulbank in Hilbringen. In wenigen Wochen geht es aber schon in die Ausbildungsstellen. Davor sind die beiden jetzt schon aufgeregt und gespannt.
Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Heute am Halloween-Abend zunächst gebietsweise klar, später in der Nacht verbreitet Nebel bei 8 bis 4 Grad. Am Freitag dann oft neblig trüb, später teils sonnige Abschnitte, vor allem im Hochwald, trocken bei 10 bis 13 Grad. Und auch am Wochenende oft zäher Nebel. Wenn der sich auflöst, wird es sonnig und meist trocken bei bis zu 13 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Danke, dass Sie dabei waren. Ich bin Diana Kühner-Mert. Ich wünsche Ihnen ein schönes, langes Wochenende. Tschüss.